Amen dazu. Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Frisch erholt. Okay. Ich habe heute Morgen in der Gottesdienstbesprechung scherzhaft gesagt, ich habe nur 25 Punkte. Scherz, nein. Genau, Nachholbedarf und ja, sie hatte ja genug Zeit, um Punkte zu sammeln. Das stimmt auch. Nein. Ich möchte heute Morgen mit uns oder wir gemeinsam eine ganz bekannte Geschichte angucken in der Bibel. Und die, die mich näher kennen, die wissen, ich mag es, bekannte Geschichten nochmal ganz anders anzugucken. Oder so Verse, die man sich gerne an den Kühlschrank so klatscht mit Magneten. So Römer 8, Vers 28 und all die Dinge, mal den nochmal anders auf dem Grund zu gehen. Und wenn du dich fragst heute Morgen, was wegen dieser Geschichte bin ich in die Kirche gekommen? Ja, wegen dieser Geschichte. Es geht nämlich um David und Goliath. Oh, come on. Ja, genau. Und diese Geschichte, wir werden uns die Konversation vor der Konfrontation anschauen, weil das ist so zutiefst menschlich. Vor jeder Konfrontation haben wir innere Konversationen, die die Konfrontation bestimmen. Ha! Urlaub! Hey! Hammer! Genau. Voll inspiriert. Na, ich bin richtig begeistert. Ich habe zu Karen heute Morgen gesagt, Mann, was für eine gute Predigt heute Morgen. Sie war noch gar nicht gepredigt, aber sie ist gut. Und wir gucken uns diese fünf Konversationen, die fünf Gespräche an, die David hier in 1. Samuel Kapitel 17 hat. Weil normalerweise 58 Verse und es gibt die Geschichte, die so einfach ist. David kommt mit seiner Schleuder und schleudert dem Riesen einen Stein an den Kopf und er fällt um und ist tot. Bumm, hurray! Das ist eigentlich die Geschichte, über die wir so viel reden. Der kleine David, der große Goliath. Und das war auch Teil der Geschichte. Aber die Geschichte hinter der Geschichte, wir wissen, es gibt oft eine Geschichte hinter der Geschichte. Es gibt in einer Geschichte mehrere untergelegte Geschichten. So wie vierlagiges Toilettenpapier. Es gibt nicht nur eine Schicht und nicht nur zwei und nicht nur drei. Vier ist der Deal. Oder manche fünf. Super soft. So, und manchmal in Konflikten, da ist ein Konflikt hinter dem Konflikt. Da ist ein Issue, da gibt es Thema hinter dem Thema. Und das kennen wir alle. Und dann reden wir davon, ja, muss man ja auch mal seinen Standpunkt verstehen. Ja, verstehe ich. Weil, warum? Es gibt verschiedene Geschichten in einer Geschichte. Und diese Geschichte ist so richtig gehaltvoll. Und ich glaube, dass sie mitten in unser Leben hineinsprechen kann. Ich habe mir vorgenommen, euch heute Morgen eine Geschichte zu erzählen aus meinem Urlaub. Und es sollte eigentlich meine Einleitung sein. Okay. Also wir waren zu dritt in Bayern, im verregneten Bayern. So, meine Güte, es hat noch nie so viel geregnet, glaube ich. Aber okay, dann haben wir unsere Pläne geändert, immer wieder angepasst. Okay. Und dann wir waren zu dritt und unsere Freundin aus Südafrika war das, sie konnte ja nur Englisch. Und dann, sie war verloren mit dem Bayerischen. Ist ja ein Südafrikaner in Bayern. Ja moi, geht's noch? Oder was auch immer. Und dann war sie in einer Bäckerei und sie wollte für uns alle bezahlen und war so darauf fokussiert, diesen Moment nicht zu verpassen, zu bezahlen mit ihrer Kreditkarte, dass sie gar nicht verstanden hat, dass die Verkäuferin mit ihr Englisch geredet hat. Sie war so fixiert auf ihren Geldbeutel, auf ihre Kreditkarte, wir gingen dann raus und dann haben wir sie gefragt, hast du nicht gemerkt, dass sie in Englisch mit dir gesprochen hat? Und dann hat sie gesagt, what? Wirklich auf Englisch. Und sie hat es nicht mitbekommen. Und so ist es manchmal. Wir lesen in der Bibel und wir sind so festgefahren manchmal. Ah ja, jetzt kommt das und jetzt kommt das und das kenne ich auch und das kenne ich auch. Und so ging es mir immer auch mit dieser Geschichte David und Goliath. Ah ja, kenne ich. Haken hinter. Kenne ich. Learning. Und heute Morgen, unser Learning ist, mal auf diese Konversationen zu schauen, in diesem Kapitel 1. Samuel 17, die David hatte, bevor er überhaupt gekämpft hat. Ich nehme uns mal hinein in diese Ausgangssituation. So, die Philister standen an einem Berg jenseits, 1. Samuel 17, und Israel stand an einem Berg diesseits, sodass das Tal zwischen ihnen war. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus, sein Name war Goliath aus Gath, seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne. Das sind, die Gelehrten streiten sich noch ein bisschen, zwischen 2 Meter und 38 und 2 Meter ungefähr 70. So. Also er war riesig, ihr seht auch gleich ein Bild von diesem Riesen, er war ein Riese. Und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schekel Bronze, könnten wir gar nicht tragen. Und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes Kurzschwert auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Silber, circa 7 Kilo. Und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und er rief den Schlachtreihen Israel zu und sprach zu ihnen, wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte, ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Wie wir aus dem Kontext dann wissen, das ging 40 Tage so. Jeden Tag kam der Goliath und verhöhnte und machte die Menschen in Israel klein. Ho, 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 habt ihr noch niemanden gefunden, der es mit mir aufnimmt und wir werden euch bekämpfen und so weiter. Genau, das ist das Bild, was mal so den Vergleich anstellt. So groß circa war Goliath und so bekleidet und so wuchtig und mächtig. Und 40 Tage der Einschüchterung und der Drohung. Und sie hatten Angst, das Volk Israel hatte Angst, nur aufgrund dessen, dass sie ihnen zugehört hatten. Der hat noch keinen Speer bewegt. Er hat nur getalkt. Er hat nur geredet. Und er hat nur Trash getalkt, also Nonsense, nicht der Wahrheit entsprechend. Er hat den Gott Israels verhöhnt. Ist Gott wirklich so groß? Seid ihr wirklich in der Lage? Und ich bin doch viel stärker und ich bin doch viel größer. Wer sollte in der Lage sein, das Heer der Philister zu schlagen? Und wer ist die einflussreichste Person in deinem Leben? Wer ist die einflussreichste Person? Wer ist der größte Kommunikator deines Lebens? Wer ist der, der dir sagt, was du anziehst am Morgen Und was du isst am Mittag, das bist du. Und du bist die einflussreichste Person in deinem Leben. Und Gott kann mit dir sprechen und dennoch, der Ball liegt bei dir. Es ist in deinem Spielfeld, wenn Gott dir sagt, geh doch rechts. Und du sagst, nö, dann gehst du nicht rechts. Du bist die einflussreichste Person in deinem Leben. Wer spricht zu dir mehr als du zu dir selbst? Die ganzen Filme, die in unserem Kopf, in unserer Seele schwingen und mitschwingen bei Entscheidungen, die wir treffen. Wer sagt dir, geh jetzt hierhin oder auch nicht? Wer sagt dir die Dinge, die du planst in deinem Leben und wer setzt sie um? Es gibt immer die Stimmen in unserem Leben und wir bestimmen, auf welche Stimme wir hören. Wir selektieren die Stimme der Wahrheit und die Stimme der Lüge. Wir treffen gewisse Entscheidungen, auf wessen Seite wir uns stellen, wem wir unser Ohr auch geben. Zum Beispiel heute Morgen, das eine ist, was ich heute Morgen sage. Und du kannst darauf reagieren oder nicht. Wenn ich dir heute Morgen sage, hey, ein bisschen Begeisterung, yeah. Und dann sollten die Ersten auf den Stühlen stehen, okay. Oder wenn ich sage, hey, Gott möchte dich gebrauchen. Wir sehen in der Geschichte mit David, wie sehr Gott Menschen jeden Alters gebraucht. Dann sagst du dir vielleicht, nein, bei mir nicht möglich. Ich habe da verschiedene Traumata in meinem Leben. Wenn ich dir heute Morgen sagen würde, die Situation, durch die du heute Morgen gehst, ist niemals umsonst, weil Gott ist mit dir in dieser Situation, dann kannst du innerlich beschließen, bei mir ist es zu spät. Warum muss ich da durch? Ich klage Gott an und denke, er hat einen Fehler gemacht. Oder drittes Beispiel, ich sage heute Morgen, so wie David wird Gott dir eine Tür öffnen. Es bleibt nicht nur bei der Berufung, sondern es kommt immer zu einer Einsetzung. Er wurde berufen als König, das war Kapitel 16, und dann wurde er eingesetzt als König, Jahre später offiziell eingesetzt. Und ich sage dir, Gott wird dir eine Tür öffnen und du sagst, das hätte er schon vor einem Jahr tun sollen. Ich rechne schon gar nicht mehr mit den Möglichkeiten Gottes. Das ist die innere Frequenz, die innere Stimme, mit der jeder von uns unterwegs ist. Wir reagieren, was ist der Grund dafür, dass wir sehr unterschiedlich reagieren auf die gleiche Nachricht? Schick 3 Leute ins Kino zu einem neuen Film, du hast 5 verschiedene Meinungen danach. Mindestens. Der eine hat die Brille auf und der andere hat eine andere Brille auf. Es gibt immer verschiedene Dinge, die wir dabei beachten, diese innere Stimme. Und ich glaube, manche Menschen, wenn ich mich so höre, wenn ich mir so zuhöre, dann wären manche Menschen beleidigt, wenn ich so mit ihnen reden würde. Genau. Manchmal haben wir einen Self-Talk, eine Selbstsprache mit uns, die ist nicht ermutigend, die ist nicht förderlich, die ist auch nicht der Wahrheit entsprechend. Und hier geht es in dieser Geschichte mit diesen 5 Konversationen, die ich euch gleich oder die wir uns anschauen zusammen, geht es genau um das. Was redest du? Zu wem redest du? Ich habe die Geschichte mal gelesen von einem Boxer. Ich mag ja Boxen. Ich mag jede Sportart eigentlich. So, außer Wassergymnastik. Er sieht doch weird aus, oder? Mit den... Okay. Also ein Boxer, der nach seinem siegreichen Boxkampf interviewt wird von einem Reporter. Und der Reporter stellt ihm eine Frage und er guckt ihn an und er achtet gar nicht auf die Frage, die ihm gestellt wurde, sondern er sagt ins Mikrofon: Siehst du, Papa, ich bin doch kein Loser, sondern ich krieg's hin und ich habe schon wieder gewonnen und jetzt habe ich den Gürtel schon zum dritten Mal verteidigt. Ups. Der Reporter guckt ihn an und sagt: Was ist das für eine Geschichte? Und dann so mittendrin erwachte dann dieser Boxer und erzählte seine Geschichte. Er wurde als Kind verbal und körperlich missbraucht. Und jedes Mal, wenn er in den Boxring stieg, dann war denn nicht der Gegner sein Gegner, sondern das Gesicht des Vaters war sein Gegner. Nicht der Kampf bestand nicht darin, was äußerlich an Kampf gegeben war, sondern der innere Kampf. Der Kampf mit seiner Vergangenheit. Der Kampf mit seiner Ablehnung. Der Kampf mit dem, dass Menschen nicht an ihn geglaubt haben. Das war sein Kampf. Und manchmal in unserem Leben ist es ganz genauso. Wir haben äußere Gegebenheiten und denken, das wäre unser Kampf. Aber entscheidend ist nicht, was außen passiert, sondern wie mein innerer Dialog zu den Dingen ist, die äußerlich und um mich herum passieren. Und so ging es auch dem Volk Israel. 40 Tage und sie waren voll zu Tode, haben sie sich gefürchtet. Und dann passiert Folgendes. 5 entscheidende Gespräche, die David vor seinem Kampf mit Goliath hatte. Das erste Gespräch, David und sein Vater. Und kurz zurückgekoppelt, David wurde ein Kapitel vorher. Stellt euch vor, Netflix, wir sind Staffel 1, Serie Nummer 16 und heute Morgen sind wir in 17. Aber noch einmal kurz zurück zu 16, da kam der Prophet Samuel und hat den nächsten König Israels gesalbt schon. Und der Isai, der Papa von David, hat all seine Söhne kommen lassen, 7 Söhne und den 8. vergessen. Oder absichtlich gar nicht mit ihm gerechnet. Und das war die Geschichte. Und dann hat Samuel gefragt, der Prophet hat den Vater gefragt, hast du nicht noch einen Sohn, weil all diese 7, das sind sie nicht. Da ist keiner der nächste König. Und dann kann ich mir so vorstellen, die Szene 7, boom, so richtig coole Typen stehen da, von denen jeder das Zeug hatte, König zu werden. Und dann sagt Gott ja diesen bekannten Vers, Samuel, guck nicht auf das Äußere, guck auf das, was im Herzen ist. Und dann standen sie da wie in einer Linie und dann mussten sie alle warten, bis der Kleine kam. Der Stinkige, weil der war bei den Schafen. Der hat bei den Schafen geschlafen. Und der roch nicht gut, Deo gab es noch nicht. Der war klein und noch so jung und niemand hat mit ihm gerechnet. Und sie haben alle gewartet und dann sagte Gott, genau der David, der ist es und salbe ihn zum König. So, mit dem im Kopf Folgendes. Ein Kapitel später, Isaak aber sagte zu seinem Sohn David, nimm noch für deine Brüder dieses Eva geröstete Körner, diese 10 Brote und bring sie schnell in das Lager zu deinen Brüdern. Und diese 10 Stücke Weichkäse bring dem Obersten über 1000 und erkundige dich, ob es deinen Brüdern gut geht und bring ein Pfand von ihnen mit. Also ich weiß nicht, wie es dir vielleicht geht oder wie sich das anhört. Ich meine, ein paar Tage vorher wurde der David zum König gesalbt. Und er hätte hier jetzt sagen können, geh doch selber, ich bin schließlich der neue König. Was redest denn du hier mit mir? Und außerdem, Papa, ich bin noch so verletzt. Du hast mich immer übersehen. Und ich war immer der Kleine. Und ich war immer der Dumme. Und ich war immer der Jüngste. Und nichts traust du mir zu, weil sonst hättest du mich ja in diese Linie gestellt mit allen Achten. Du hast mich verlassen, ich bin fürchterlich verletzt und jetzt guck selber zu, wie du die gerösteten Körner und den Weichkäse da in das Lager des Volkes Israel bringst. Das sehen wir nicht. Und deshalb das Erste, die Konversation, sein innerer Dialog war ein Dialog der Versöhnung mit sich selbst. Er war versöhnt mit sich selbst. Und es sind oft die kleinen Dinge, die einen großen Unterschied machen. Die kleinen Dinge nicht auf die Bank geschoben, naja, vergeben kann ich ja morgen. Sondern ich vergebe gleich. Der David war ja nicht doof. Und er wusste, als er da in diese Szene hineinkam, die haben mich vergessen. Die haben mich, also. Und er hat gesagt, vergib. Ich soll etwas für dich machen? Das wäre ein menschlicher Gedanke gewesen. Sein Gedanke war, wenn mich mein Vater um etwas bittet, dann tue ich es mit Vergnügen. Wenn mich mein Vater um etwas bittet, dann gehe ich ohne Wenn und Aber. Wenn mein Vater mich um etwas bittet, dann gehe ich ohne Diskussion, weil er ist mein Vater. Und das ist ein Herz, ich habe es Herz der Demut genannt. Was können wir da lernen? Es sind die kleinen, manchmal die unbedeutenden Dinge, die keiner sieht, aber die wir tun in Treue zu Gott. Die zählen und die oft den Weg öffnen für etwas, was wir noch gar nicht sehen und viel größer dahinter ist. Wir sehen den kleinen Jungen, der zu Jesus kam mit seinem paar Broten und ein paar Fischen. Was immer du mich bittest, Vater, hier Jesus, es ist nicht viel, es ist unbedeutend. Ich vergebe und ich zeige mein Herz damit. Und 15.000 Menschen circa wurden gesättigt. Der Anfang des Wunders ist fast immer klein. Was hast du? Was ist in deiner Hand? Wird Mose gefragt. Ist nur ein Stab. Schlag mit diesem Stab und es geschehen Wunder. Was ist in unserer Hand? Was kommt uns manchmal unbedeutend und gar nicht wichtig vor? Wo wir sagen, ist nur. Aber genau das ist es, was den Unterschied macht. Und wenn dann mein Herz noch mit dem Ganzen in Einklang steht, dieses Herz, was wir in David sehen, dieses Herz der Demut, was immer du möchtest. Ich verstehe es vielleicht nicht. Ich finde es vielleicht sogar gemein. Jetzt muss ich auch noch meinen Brüdern ihr Land springen. Geht gar nicht. Die mich so verachten. Jetzt muss ich da noch hinlatschen oder was? Wir lesen das nicht. Er machte sich auf und er ging. Ein Herz der Demut. Ein Herz der Demut ist das Gegenstück zu ein Herz des Stolzes. Ich bin besser. Ich bin exquisiter. Ich bin was Besonderes. Das ist unter meinem Niveau. Was hier putzen oder hier aufräumen oder Unkrauten oder was auch immer oder ein Wasser hinstellen. Was? Ich gehöre auf die Bühne. Das Herz der Demut fängt woanders an. Dann geht David weiter und er kommt in diesem Lager an. Sucht seine Brüder, die drei, die dort in der Armee sind, Die zweite Konversation hat er dann mit den Soldaten, die miteinander sprachen und gesagt haben, boah, was ist das hier? Wie können wir bestehen vor diesem Goliath, vor diesem riesigen Riesen? Wie soll das werden? Der macht uns platt. Der muss nur seinen Fuß irgendwo hinsetzen und dann finden wir uns unter seinen Füßen wieder, gefühlt. Weil er hat ja so aufgetrumpft. Und manchmal kenne ich diese Stimme aus meinem Leben, da kommt eine Stimme, das schaffst du nicht. Das geht nicht. Das ist unmöglich. Und dann habe ich auch eine Wahl, auf was gucke ich jetzt? Gucke ich auf diesen riesigen Goliath mit seinem riesigen Helm und seinem Panzer und seinem großen Schwert und diesem kleinen Schwert und auf was gucke ich? Und David begegnet den Soldaten, dass sie zu Tode in Furcht waren, sich fürchteten. Und David hat ein völlig anderes Mindset. Die Soldaten fürchteten die Opposition und David sah die Möglichkeiten. Und da haben wir immer eine Wahl. Ich kann so in der Opposition absorbiert werden und sagen, geht gar nicht. Und ich verbuddel mich am besten gleich und nee, ich fange auch gar nicht erst an und lassen wir es doch mal stecken und all diese Dinge. Oder ich sage, hey, da ist eine Gelegenheit für Gott, dass er sich bewegt, dass er ein Wunder tut, dass er einen Ausgang schafft, den ich zwar noch nicht sehe, aber von dem ich weiß, dass er da ist, weil ich habe einen Gott der Hoffnung und ich habe einen Gott, der weit über meine Möglichkeiten auch hinausgeht. David hatte eine Vision des Sieges, dass er mit einem Gott unterwegs ist, der für ihn kämpft und der Sieger ist. Er hat Folgendes dann gesagt zu den Soldaten, Vers 26, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt? Und ich glaube, die sind, was? Wovon träumst du denn? Siehst du das nicht? Dieses Schwert, Mann! Du 17-jähriger Bengel, siehst du es nicht? Unmöglich. Und dann guck dir doch mal die Füße an. Und alles abisoliert, den trifft nichts. Und David stellt diese Frage und sagt, hey, wer ist denn dieser Philister da? Und was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? David hatte ein Bild des Sieges in seinem Innern. Er wusste, Gott ist größer. Und wenn jemand den Gott seiner Väter verhöhnt, dann ist das nicht gut. Und er stellt sich dagegen. Und er stellt sich innerlich auf. Und er sagte dann in Vers 47, diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet, denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hände geben. Wann war es das letzte Mal, dass du so ein Statement für die Situation in deinem Leben hervorgebracht hast? Die Situation ist nicht gut, aber ich bin mit einem Gott unterwegs und dessen Möglichkeiten sind noch längst nicht erschöpft. Meine Situation ist so und so und es sieht nicht gut aus. Wir sollen die Dinge ja auch nicht verleugnen oder unter den Teppich kehren, sondern angucken. Aber was für ein Aber hast du in deinem Herzen? Ist es das, wow, ja, wir haben schon einen großen Gott, ne? Aber wenn man sich die Welt so ansieht und die letzten Wahlen, boah, Mann, oh Mann, das wird ja hier immer schlimmer und dunkler und trostloser und oh, die Öde überall. Und die Christen sind ja auch nicht mehr das, was wir waren. Oder sagst du, es wird schlimmer, aber Gott ist größer. Aber Gott ist stärker. Aber Gott ist hoffnungsvoller und hoffnungsfroher und bunter. Auch wenn es schüttet wie aus Eimern, drinnen ist die Sonne. Und die kommt immer wieder durch. Zwischenzeitlich sagte ich zu der Sunita, zu unserer südafrikanischen Freundin, don't forget, vergiss nicht, don't forget, the sun is still there. Die Sonne ist immer noch da. Nur versteckt. Nur versteckt. Und David hatte hier ein Bild des Sieges in seinem Herzen. Und wo brauchst du vielleicht auch heute Morgen neu dieses Bild des Sieges von Gott, dieser Hoffnung, die weiterreicht? Was siehst du? Dann kommt er, dritte Konversation, muss mich beeilen. David und Eliab, das ist sein ältester Bruder. Dann geht er also weiter. Er hat die Soldaten beruhigt und dann kommt er zu seinem Bruder und er sagt, und der Zorn Eliabs entbrannte über David, also kein Danke für das Brot und Sandwiches und Käse, sondern sofort der Zorn Eliabs entbrannte über David und er sagte, warum bist du überhaupt hierher gekommen? Mit wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens, denn du bist ja nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Also das ist sein Bruder, das ist Familie. Und das ist eine hammerharte Unterstellung hier seines ältesten Bruders. Du hast ein böses Herz und du bist nur hergekommen, weil... Und dabei sollte Familie doch der Ort sein, an dem wir uns Mut machen und hochheben. Und mit seiner Frage nach der Schafherde, natürlich versucht Eliab, ihn klein zu machen. Ach, die paar Schafe. Ach, du kleiner David. Die paar Schafe. Was hast denn du schon an Verantwortung in deinem Leben? Wir sind die Soldaten. Und du bist so ein kleiner Hirtchen. Und ich glaube, der Eliab war hochgradig eifersüchtig. Erinnern wir uns an das Kapitel davor. Und was machte David? Vers 30 dann. Stellt euch vor, die sind so. Was tat David? Er wandte sich um. Was sagt er damit? Du bist Familie und nicht mein Feind. Ich werde meine Zeit nicht mit Streitereien verbringen. Ich werde meine Zeit nicht vergeuden, indem ich Auseinandersetzungen suche, die überhaupt nicht förderlich sind. Eliab, du bist nicht mein Feind, du bist mein Bruder. Und stellt euch diese Haltung vor in unserem Leben. Du bist nicht mein Feind, du bist Bruder und Schwester, wenn es Kontext Kirche kommt oder Gemeinde kommt. Und auch sonst, Menschen sind nicht unsere Feinde. David wusste, wer sein Feind war. Es sind nicht Menschen. Sondern unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern Eliab, unser Feind, ist doch der Goliath. Wir werden doch hier jetzt nicht uns verzetteln in Kleinkriege. Da ist der Feind. Der Feind ist nicht mein Nachbar, der mich nervt, sondern der Feind liegt in mir viel tiefer als meine eigene Ungeduld. Das ist vielleicht mein eigenes Benehmen. Das ist vielleicht meine eigene Unfähigkeit, nicht zu vergeben. Das sind vielleicht meine eigenen Dinge, die hochkommen in verschiedenen Situationen und mich erinnern an Ablehnung in meiner Kindheit. An nicht gewollt sein, an zu klein. Ach, du bist nur der Hirte, Hirtchen. Ach, du kommst nur aus dem Dorf. du bist nur das kleine Mädchen. Nee. Sondern er wusste, und das ist so eine starke Reaktion von David, er wandte sich um. Wo musst du dich umwenden in deinem Leben? Um zu sagen, das ist nicht mein Feind. Mein Feind sind niemals Menschen. Da gibt es immer eine Lösung. Und dann kam er zu Saul und ich bin gleich durch. Aber Saul sagte zu David, das ist ja der damalige König gewesen, er rief ihn dann zu sich rein, sah ihn an, 17-jähriger Teenager, Vers 33. Saul sagte zu David, und hört mal diese Konversation, du kannst nicht. Du kannst nicht zu diesem Philister gehen, um mit ihm zu kämpfen, denn du bist ein junger Mann, er aber ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Ich kenne das aus meinem Leben und du wahrscheinlich aus deinem Leben. Menschen, die etwas in mein Leben hinein projizieren wollen. Ich habe Angst und du doch bestimmt auch, oder? Ich kann das nicht und du doch bestimmt auch nicht, oder? Und mir ist es nicht möglich und dir ist es doch bestimmt dann auch nicht möglich, oder? Wo Ängste in unser Leben hinein projiziert werden. Oh, du wirst nie wieder gesund, guck doch mal da und da. Und das wird nie wieder gut. Ich muss Jahre irgendwo in irgendeiner Ecke verbringen, bis das wieder gut ist. Oder es wird gar nicht wieder gut. Oder keine Ahnung, was manchmal unser Inneres uns vorgaukelt. Interessant. Manchmal, ja, du kommst aus der und der Familie, deshalb guck dir doch deine Familie an, die ist kaputt. Und wie erwartest du denn eine heile Familie? Oder wie kannst du denn erwarten, ein guter Vater zu sein? Guck doch mal deinen Vater an, wie der dich behandelt hat. Und wir übernehmen alte Muster und alte Bilder und die werden zu einer Stimme in uns, die unser Leben auf eine Bahn bringt. Und das, was David dann sagt, danke Saul für deine Geschichte, ich erzähle dir mal meine Geschichte. Und dann erzählt er dem Saul seine Geschichte. Okay, guter König, er hat nicht mit ihm diskutiert, sondern er hat gesagt, weißt du, ich bin ein Hirte und ich habe eine Aufgabe, die Schafe zu bewachen. Und wenn dann nachts ein Bär kam oder ein Löwe und wollte eins meiner Schafe reißen, dann habe ich mit dem gekämpft und ich habe überwunden, weil ich mit einem Gott unterwegs bin, der mir Kraft gegeben hat. Deine Geschichte ist nicht meine Geschichte. Und dann geht es ja weiter. Deine Rüstung ist auch nicht meine Rüstung. Und deshalb mein Learning, gebrauche das, was dir gegeben ist und sei die beste Version deiner selbst und versuche nicht, ein anderer zu sein, der du nicht bist. Sondern David hat ja die Rüstung von Saul wieder abgelegt. In dem Wissen, ich gebrauche das, was mir gegeben ist und ich laufe nicht in den Schuhen eines anderen. Dafür habe ich auch gar keine Verantwortung. Und ich kann nicht ich selbst sein, wenn ich jemand anders sein möchte. Ich kann nicht ich selbst sein, wenn ich jemand anders sein möchte. Und David hat es abgelegt. Ich bin nicht Saul. Ich habe diese Waffen nicht. Ich kämpfe auch nicht wie Saul, sondern ich bin David. Und ich will auch nicht wie Saul sein, sondern ich bin ein Original. Und ich bin auch kein Ersatz, sondern ich bin genau so gewollt. Fünfte und letzte Unterhaltung. Die entscheidende mit Goliath. Und bisher ist kein Stein gefallen. Und David hat 5 Steine gesammelt. Wir reden über 5 Unterhaltungen hier. Und 5 ist die Zahl der Gnade. Und wir sehen so viel Gnade durch all diese Unterhaltungen hindurch. Die Gnade, die David immer wieder gezogen hat, genommen hat, für sich beansprucht hat, bei Gott gesucht hat. Und diese Gnade, die hat ihm letztendlich auch den Weg geebnet für das Happy End. Und der Goliath war ja nicht freundlich zu ihm, er trat ihm entgegen, David, Steinschleuder und die 5 glatten Steine in seiner Tasche. Gibt es auch ein Bild, glaube ich. Und dann fing er wieder an, der Goliath. Hey, was kommst denn du zu mir? Du kleiner Pimpfke, was hast du schon und wer bist du schon, dass du hier zu mir kommst? Und er hat ihn verhöhnt. Kennst du diese Stimme in deinem Leben? Die Stimme des Kleinmachens? Die Stimme, die dich belügt? Du kannst ja sowieso nichts. Was hast denn du schon? Guck doch mal deine Zeugnisse an oder dein, keine Ahnung, hast du nicht hingekriegt? Bist ein Wrack? Und dieser Goliath stand dann vor David. Und dann sagt David den entscheidenden Satz. Da sagt er, Vers 45, ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Was lerne ich? Ich komme immer mit dem Namen, der über allen Namen ist. In unmöglichen Situationen, ich komme mit dem Namen, der über allen Namen ist. Und dieser Name heißt Jesus. Der Name, in dem alle Kraft ist, in dem aller Trost ist, in dem jede Möglichkeit ist, die du heute Morgen brauchst. In diesem Namen sind wir unterwegs. David hat nicht gesagt, und hey Goliath, ich komme im Namen der Steinschleuder. Ich bin der Experte in Steinschleudern. War er auch. Er kam im Namen von Jesus, weil er wusste, seine beste Fähigkeit reicht nicht aus, um diesen Riesen zu erlegen. Er braucht und er beruft sich auf den Namen von Jesus. Er beruft sich auf den Namen, der über allem Namen ist. Er beruft sich auf den Namen, der vom Tod auferstanden ist, dem nichts unmöglich ist, dem nichts entgeht in deinem Leben, kein Detail, keine Kleinigkeit, nichts. Und der dich kennt und der dich will und der dich sucht auch an diesem Morgen. Auf diesen Namen hat er sich verlassen und ich komme in diesem Namen, so hat er es ihm gesagt. Und nicht wäre schön, sondern ich komme in seinem Namen. Und Wissenschaftler haben David und Goliath das auf wissenschaftliche Art untersucht mit, es wäre jetzt alles viel zu lang. Sie haben die Geschwindigkeit berechnet, sie haben die Erdanziehungskraft berechnet, sie haben den Winkel berechnet, Distanz und Helm und all das haben sie berechnet, die Wissenschaftler. Und sie haben gesagt, aus wissenschaftlicher Sicht, es ist unmöglich, dass dieser Stein diesen Riesen getötet hat, aus wissenschaftlicher Sicht. Und eins wissen wir doch, so sehr wir die Wissenschaft auch mögen, sie ist niemals über dem, was Gott in der Lage ist zu tun. Der in der Lage ist, diesen kleinen Stein, diesen kleinen Jungen zu nehmen und diesen Stein zu platzieren und der Riese, der fällt. Und genauso kann es in unserem Leben sein, dass dein Riese fällt. Und nicht, weil du kommst, ja, ich habe es jetzt endlich geschnallt, sondern ich komme in dem Namen von Jesus und ich stehe auf seiner Gnade. Und ich komme mit dem Herzen der Demut Ich denke nicht groß über mich. Ich komme mit einem Bild des Sieges in meinem Herzen. Ich komme mit Wertschätzung in meinem Herzen. Und ich komme mit Vergebung, ich komme mit einer Versöhnung in meinem Leben. Und das ist letztendlich, das ist die Konversation vor der Konfrontation, die uns in 4 Versen dann vor Augen gemalt wird. Es geht nicht um den Kampf, es geht um, was vorher passiert. Und ich möchte gerne für uns beten, euch bitten, dass wir aufstehen. Hey, und da, wo du den Namen von Jesus brauchst, wo du sagst, ich werfe heute Morgen den Namen Jesus in meine Situation, in meine Unmöglichkeit. Hey, da bitte ich dich, das zu tun. Da, wo du sagst, wow, da ist Bitterkeit oder Stolz in meinem Herzen. Hey, leg's doch ab. Was immer mein Vater mir sagt, ich werde es tun. Ich gehe. Ich tue. Ich gehorche. Macht gar keinen Sinn. Und ich gehorche. Da, wo du sagst, ich habe komplett meine Sicht verloren über diesen Sieg, den Christus in unser Leben gebracht hat. Ich schaue es mir heute Morgen an wieder, ganz neu. Den Sieg, den er gebracht hat. Und dass er sagt, für dich, für mich, für uns. Und so, Jesus, wie du in der Lage warst und wie auch immer dieser Stein an die Stirn des Riesen gestoßen, geworfen, geschleudert wurde und ihn besiegt hat, so danke ich dir auch, dass du unsere Unmöglichkeiten schenkst. Dass du unsere eigenen Diagnosen über uns selber kennst, die Festlegungen, die wir getroffen haben, Dinge, die uns vielleicht angetragen wurden von außen, Dinge, die uns gesagt wurden und über uns ausgesprochen wurden. Ich bete, dass wir heute durch jede Begrenzung hindurch brechen, in deinem Namen, Jesus. Weil wir haben diesen Namen. Wir haben diesen Namen, Jesus, von dem wir sagen, dir gebührt alle Ehre. Weil in dem Namen, da ist Kraft. In dem Namen, so wie wir es vorhin gesungen haben, ist alles, was wir brauchen. Und heute Morgen sagen wir dir, Jesus, wir glauben, dass in deinem Namen alles ist, was wir brauchen. Und dafür danke ich dir. Und ich danke dir für Durchbrüche an diesem Morgen. Danke dir für neues Land, was eingenommen wird. Hab Dank dafür, Jesus. Und eine letzte Frage möchte ich stellen. Wenn du hier bist und du hast noch keine lebendige Beziehung zu Jesus, was meinen wir damit? Du hast noch nie so diese Entscheidung getroffen. Jesus, ich öffne dir mein Leben. So wie es der König David mal hatte, wo er gesagt hat, Gott, ich vertraue dir, auch als Hirte, auch als König, auch als Soldat. Ich vertraue dir mein Leben an. Das ist für uns lebendiger Glaube. Hey, wenn du diesen Schritt heute Morgen gehen möchtest, gebe ich dir Gelegenheit und bitte dich, dass du mir kurz deine Hand zeigst, dass ich weiß, für wen ich beten kann. Dankeschön. Noch jemand hier, der sagt, hier bin ich, schließ mich in das Gebet ein. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du Menschen rufst, nicht als Ersatz und Kopie, sondern als Original. Danke, für all das Gute, was du in unser Leben an Vergebung, Versöhnung und Sieg in unser Leben bringst. Hab Dank dafür, Jesus. Amen. Amen, Amen.